ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Ich habe irgendwie das Gefühl, in meinem Leben ist es jetzt gerade wichtig, dass ich an die frische Luft gehe, laufen gehe, mein Haus ausmiste und Zeit mit meinem Sohn verbringe und meinen Mann bei seinem Dreh unterstütze und Zeit mit meiner Mama verbringe und mich nicht hetze in diesem 30-jährigen Wahnsinn, den ich da erleben durfte, diesem Traum, Dreams, dass es okay ist, wenn ich mal ganz stinknormale Sachen mache.
Hier ist Radio 1, die Hörbarust. Schön, dass Sie eingeschaltet haben oder schön, dass Sie diesen Podcast streamen. Woche für Woche sitzt mir eine interessante Person gegenüber, die mir anhand von 8 Musikstücken so ein bisschen die Geschichten ihres Lebens erzählt. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbarust.
Vielleicht wäre die Geschichte unseres heutigen Gastes selbst mal Stoff für eine mehrteilige Serie und vielleicht würde sie sogar Regie führen. Das nämlich steht nach eigenem Bekunden noch an im Leben von Alexandra Maria Lara, die 1978 in Bukarest geboren wurde. Als Kind einer im kommunistischen Rumänien unter Ceausescu durchaus privilegiert lebenden Familie. Aber was hilft es, wenn die Freiheit fehlt? Die Eltern fliehen mit der damals 4-jährigen Alexandra. Nach Kanada soll's gehen. In West-Berlin schließlich findet die Familie eine neue Heimat. Früh steht das Mädchen vor der Kamera, mit knapp 16, als Hauptfigur in der ZDF-Serie Mensch Pia. Dann aber doch noch Abitur, Schauspielausbildung, erste kleine, bald schon große Rollen in großen Filmen und Serien. Und das geht bis heute so, auf nationaler und internationaler Ebene. Der Tunnel, Nackt, Der Untergang, Control, Rush, 25 Kilometer, Der Fall Collini, um nur einige zu nennen.
Herzlich willkommen, liebe Alexandra.
Dankeschön, hallo.
Für uns ist es im Grunde ein Kennenlernen. Also ich weiß natürlich, wer du bist und ich habe dich schon in vielen Filmen und Serien gesehen. Und neulich sind wir uns bei einer Feier, einer privaten Feier von gemeinsamen Freundinnen begegnet.
Genau.
Und ich habe dich gleich mal angesprochen und gleich mal klar gemacht, weil wir dich auch schon ein paar Mal eingeladen haben. Und dann scheiterte das schon daran, dass du bist ja auch Mutter, also du musst ja verschiedene Interessen unter einen Hut bringen, viele Dreharbeiten und so weiter. Und jetzt hat geholfen. Jetzt sitzt du mir gegenüber.
Ja,
schön.
Ich freue mich sehr. Super.
Herzlich willkommen. Deswegen ist es erstmal von Grund auf ein Kennenlernen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie du lebst und wie du denkst. Ich habe natürlich ein bisschen was gelesen. Aber ich glaube, um einen Menschen gut kennenzulernen gleich, so von 0 auf, nicht 100, aber von 0 auf 50 vielleicht.
Ja.
Sag mir doch mal, was sich bei euch so im Keller befindet.
Bei uns im Keller?
Ja.
Leiche.
In den Kellern stehen die Sachen, von denen man sich nicht trennen will, die aber vielleicht mal was eine wichtige Funktion hatten.
Es ist mein absolutes Thema gerade, weil ich seit Jahren das Projekt Ausmisten im Großen sozusagen vor mir herschiebe. Und jetzt so vor ein paar Tagen tatsächlich endlich so ein bisschen so was aufgeknackt habe.
Ja,
genau. Ich hatte so einen Schub, genau. Und habe jetzt angefangen, lustigerweise, vielleicht komme ich da nachher nochmal drauf, aber inspiriert durch einen Regisseur, mit dem wir, mein Mann und ich, letztes Jahr zusammengearbeitet
haben. Sam Riley, auch Schauspieler.
Genau. Und wir haben in Brighton im Haus dieses Regisseures einen Film gedreht in der ersten Drehwoche. Und er und seine Frau haben dafür, ich irre mich wahrscheinlich, aber sie haben es, glaube ich, Swedish Suicide genannt. Und es ist eine Methode des Ausmistens, nach der nichts mehr zurückbleibt. Du hinterlässt auch für deine Nachkommen sozusagen keinerlei Ballast. Und ich fand das den absoluten Hammer. Ich habe gedacht, das wäre mein absoluter Traum. Was wahrscheinlich nicht ganz stimmt, aber ich war so fasziniert von diesen leeren Räumen und dann, als wir nach einer Woche fertig waren mit den Dreharbeiten, hat die Frau Amy, eine tolle Drehbuchautorin, hat dann so einfach zwei weiße Tische da gehabt und nur so ganz wenig und so eine schöne Schale mit bunten Stiften und hat so gemalt und im Hintergrund lief coole Musik und ich habe gedacht, das ist ja wohl der absolute Traum.
Und das ist natürlich auch wirklich so ein Mindfuck, nämlich die totale Projektion. So ist ein Leben, das aber für einen selbst in der Regel gar nicht lebbar ist.
Ja.
Ne? Also wir gehen ja ständig, also so die Minimalisten gehen durchs Leben und verlaufen sich in den Vorstellungen toskanischer Küchen wo Currypulver auf dem unebenen Holz auf der Arbeitsplatte und so. Und oh toll, die Granatapfelspritzer, die würde ich nicht wegwischen. Ist das schön und gemütlich? Ja. Und umgekehrt, wir schielen immer auf das Leben der anderen.
Total.
Und
aber ich muss sagen, weil ich jetzt wirklich weil das mein aktuelles, sozusagen, ich habe auch ein kleines Detail, ein wahres aus meinem Leben. Ich habe jetzt 3 oder 4 Nächte hintereinander echt gar nicht gut geschlafen. Aber ich glaube, es ist, weil ich diesen inneren Schalter umgelegt habe und jetzt in diesem Schaffensmodus endlich bin. Aber zurück zum Keller. Also wir haben keinen Keller, wir haben einen Heizungsraum und da stehen 3 Regale, die eigentlich auch weg könnten. Ein alter Holztisch, der in meiner Wohnung in der Grömannstraße in der Küche stand. Da steht wir haben mal die Wii, das ist so eine Art Playstation, kindlicher. Da gab es so ein Beatles-Set irgendwie mit so einem Plastik-Schlagzeug-Set irgendwie, das steht da auch noch. Und 3 Bilder, die auch weg könnten und eine große Kiste mit Winterklamotten, glaube ich, von Sam.
Gibt es die Kiste noch? Ich komme auf all das nochmal zurück, weil es viel zu spannend ist. Weil ich auch wirklich glaube, dass man anhand dieser kleinen Antworten ganz andere Geschichten nochmal aufklappen kann. Mhm. Was mich interessieren würde, es gibt eine Kiste oder es gab eine Kiste mit Kinderbüchern von dir früher. Ist die weg?
Die gibt's noch. Allerdings hatte ich schon mal so einen Ausmistschub und da habe ich mich von den meisten dieser Bücher getrennt. Da habe ich nur tatsächlich, sagen wir mal, ich hatte 20, 30 die besten 5 bis 7 behalten.
Welche 2 sind darunter?
Es gab eine Kinderbuchautorin, die hieß Christine Nöstlinger. Mhm. Von der habe ich, glaube ich, 2, 3 Bücher behalten. Und es gab ein komisches Buch, das von Heike und Wolfgang Hohlbein heißt, glaube ich, dieses Autorenpärchen. Und es war das erste richtig dicke Buch, was ich gelesen habe. Und es heißt Der Greif. Und interessanterweise habe ich von jemandem gehört, der aus der Special Effects, aus dem Gewerk kommt in der Filmakademie, dass Der Greif jetzt gerade verfilmt wurde. Und ich konnte es gar nicht glauben, weil das eben für mich so ein Riesending war. Mhm. Ich hatte aber auch Momo, Ronja Räubertochter oder die Brüder Löwenherz, war auch so ein Buch, was irgendwie einen krassen Impact hatte irgendwie. Also diese paar Klassiker, die habe ich so behalten.
Okay. Dann entlasse ich dich jetzt fürs Erste in deine erste Musik. Du hast eine. Aber danach muss ich da noch mal ganz kurz in euren Keller.
Okay, gerne.
Und ich freue mich, dass du wir fragen hin und wieder nach Guilty Pleasures, obwohl wir uns eigentlich einig sind, dass es bei Musik kann es eigentlich kein Guilty Pleasure geben. Weil
das ist das schönste Guilty Pleasure, was es gibt.
Und ich finde, ich habe eine eigene Geschichte zu diesem Album, aber natürlich möchte ich deine hören. Wir hören jetzt Barry Gibb und Barbara Streisand mit Guilty.
Ja.
Und wir hören es erstmal und danach kannst du mir erzählen, wie das in deinem Leben einzuordnen ist.
Okay.
Die Schauspielerin Alexandra Maria Lara ist zu Gast. Wir haben gerade Barbara Streisand gehört und Barry Gibb. Guilty. Hast du das Cover noch vor deinem inneren Auge?
Nein.
Oh. Mm-mm. Ah, ich meine, war das nicht so eine weiße Platte, wo sie ihn ergreift, die beiden sind so, die
doch,
haben so eine ähnliche Porträts. Frisur.
Ja.
Ich glaube, er umarmt sie irgendwie.
Sie steht vorne, ja doch,
Okay.
Ja doch.
Nein, ich habe nur deswegen so erstaunt reagiert, weil man als Kind und Heranwachsende, noch bevor die Digitalisierung kam, war das ist ja auch so dieses ganze Haptische, was so mit Vinyl einherging. Ne? Man hat so die Platten in der Hand gehalten und sich die Cover angeguckt.
Absolut.
Oder so diese Schutzdinger rausgeholt, da standen oft die Texte drauf oder so. Man hat sich festgeguckt an diesen
cool.
Fotos.
Ja, ja. Ja, ich habe sowas natürlich auch noch zu Hause.
Gut. Ja. Und wie kam dieses Lied in dein Leben und warum Guilty Pleasure?
Guilty Pleasure, weil ich finde das so ein Song, wenn ich den höre, wenn ich im Auto sitze und der läuft plötzlich im Radio, was ja jetzt nicht so oft vorkommt, aber Oder wenn ich plötzlich Lust drauf kriege, den jetzt sofort zu hören, dann muss ich ihn ganz laut hören und ich weiß, dass das einfach ein Song ist. Oder sagen wir mal bei Dreharbeiten, wenn dann jeder irgendwann mal sein iPhone und ja, irgendwie so anfängt, seine Songs vorzuspielen oder sowas. Ich glaube, er ist so, so voller Gefühl und so groß. Und manche würden den vielleicht auch als kitschig oder irgendwas betiteln. Ich glaube, er ist den meisten Leuten einfach zu viel. Das ist zumindest immer meine Assoziation damit. Aber für mich ist der Song, es ist eine direkte Überleitung von Hören zu Fühlen. Ich liebe den einfach über alles, ja.
Ich war damals in einen Kai verliebt und Kai war New Wave. Der hat Punk gehört und so. Und der sollte mich das erste Mal zu Hause besuchen. Ich habe natürlich noch bei meinen Eltern gewohnt. Wie alt war ich denn? 13, 14? Und dann klingelte der und ich habe gesehen, dass diese Platte noch draußen lag bei mir. Also, dass er die sehen konnte, theoretisch. Und habe ich sie nicht einfach unter das Bett geschoben, sondern ich habe sie mit aller Kraft, die plötzlich über dem Knie zerbrochen und dann unter das Bett geschoben. Wie bescheuert kann man sein? Und was für eine Kraft hat eine 13-Jährige, wenn sie Angst hat, sich vor einem Typen zu blamieren?
Ja, gut, gute Geschichte.
Oh Mann.
Gute Geschichte.
Ich habe es mir dann als CD
wieder gekauft. Weiß Kai das? Hast du Kai das damals erzählt? Hat er nicht irgendwann, ach Kai.
Wer ist Kai? Okay. Das ist es okay. Ja. Wenn man sich so vergegenwärtigt, was man schon alles getan oder ich nicht weiß, getan hat ja, für Jungs, deren Namen man im Zweifel nicht mal mehr kennt. Obwohl man sich möglicherweise sogar noch näher gekommen ist als Kai und ich, nämlich gar nicht. So, du hast gesagt, du bist nachts aufgewacht jetzt die letzten Tage,
ja,
und bist dann aber wieder nach ein, zwei Stunden ins Bett gegangen, hast ja, du gesagt. Heißt also, wenn du nicht schlafen kannst, wenn du wach bist, stehst du auf und machst irgendwas.
Letzte Nacht nicht, weil ich mich bewusst dazu gezwungen habe, im Bett liegen zu bleiben und ein Buch zu lesen, das Handy wegzulegen, und weil ich wirklich jetzt nach drei so schlechten Schlafnächten dachte, ich habe es gestern im Laufe des Tages gespürt, dass mir auf Dauer nicht gut bekommt. Deswegen war ich gestern, habe ich mich gezwungen, im Bett zu bleiben, aber die anderen zwei Nächte bin ich sofort in die Räume gerast, sozusagen, in denen ich gerade am Ausmisten bin.
Ach so,
und habe
wirklich
akribisch weitergemacht.
Ach, du hast dann, weil du nicht schlafen konntest, hast du dich dann wirklich dran gesetzt und das ist ja interessant, weil den meisten Menschen, also mir geht es jedenfalls auch so, dass ich, wenn ich nachts aufwache und denke, es müsste jetzt schon 5 sein, ja, und dann, genau, und dann denkst du so, oh, wie, also was, 2 oder sowas, was für ein Scheiß. Ich bin dann aber oft, also ich bin zu wach, um zu schlafen, und viel zu müde, um zu lesen oder so, ja, das schaffe ich dann oft nicht. Und ich denke, wenn ich dann aufstehe oder das Licht anmache, dann hole ich mich ganz raus,
ja,
aus diesem
Schlafding. Ja, so, ne? Das ist ja auch so. Aber ich habe trotzdem viel geschafft. Das ist total schön.
Und es ist ja auch wirklich interessant, um dann auch wirklich aus diesem Thema wieder rauszugehen. Aber ich glaube, so dieses Beobachten eines anderen Lebens, das einem so reduziert vorkommt, und der Reiz, der dahinter steht, ist natürlich auch gerade für Leute, die mit einem Kind oder mit Kindern leben, so gut wie gar nicht lebbar. Mhm. Also das muss nicht alles beige und gräsch und im rechten Winkel sein. Und trotzdem bleibt immer diese Sehnsucht, wie toll und viel leichter wäre mein Leben, wenn ich doch nur ein Drittel davon besäße. Und ja, dann wird einem bewusst, wie absurd das ist.
Ja.
Weil die meisten Menschen auf der Welt viel zu wenig besitzen.
Ja.
Oh Gott, oder?
Ja. Und wir, finde ich, im Umkehrschluss, also ich bestimmt viele zu viel zu
natürlich,
viel.
Natürlich,
ja, ja, das ist immer dieser Konsumwahnsinn. Ja. Ne? Das ist schon, ja, super spannendes Thema, finde ich.
Finde
ja,
ich auch. Und trotzdem hören wir schon wieder Musik, um uns dann erstmal für eine längere Phase einfach einzulassen auf dieses Gespräch, das dann folgt. Wir hören Paul Simon.
Ach, super.
You Can Call Me Al.
Ja.
Und lernen dann auch deine Eltern kennen danach.
Okay.
Und ist Paul Simon, ich habe jetzt überlegt, so vom Erscheinungsdatum her, lief das bei euch? Bei deinen,
ja,
haben deine Eltern das gehört?
Ja, und da stand auch die Platte zu Hause. Und da habe ich das Cover zum Beispiel ganz genau vor Augen.
Na, beschreib mal.
Na, das Cover ist, apropos beige und gräsch, ist das ein beiger Hintergrund, und nur in der Mitte der Platte ist ein kleines Rechteck, und in diesem Rechteck ist, glaube ich, eine Zeichnung, wenn ich mich nicht täusche, und es ist ein Ritter auf einem Pferd oder sowas, oder? Täusche
mich, Grace. Ich habe aber, es ist so eine, wie so eine Kinderzeichnung,
ja, wie so ein Ritter,
im Kopf, aber
oder
ich weiß es auch nicht. Ich guck mal nach. Lass uns mal erstmal die Musik hören.
Ja, okay.
walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit door. Mr. Beer Belly, Beer Belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty when you call.
Guter, wow. Guter Song. Wir so haben uns jetzt gerade mal das Cover, ja, ich habe jetzt Kinderzeichnung gesagt, aber ich glaube, es ist eher sowas, so naive Kunst, Tribal, wie auch immer man das nennen will. Es ist eine sehr einfache,
ja,
Zeichnung.
Absolut. Ja, aber ich finde, du hast es sehr gut beschrieben. Ich bin nur froh, dass es tatsächlich ein Pferd und ein Ritter ist, gar nicht so ja. Verkehrt. Ne? Ja, gut.
Ja, weil die Erinnerung, du hast ja auch mal so eine Rolle gehabt als Julia Shaw, war das
ja,
nicht so?
Ja, genau, Dr. Julia mal, Shaw, genau, das war ja ziemlich auch cool. Ja.
Zu Gast und die ist ja, die ach, beschäftigt, ja, es war schon länger her.
Ah, okay. Aber sie ist der Wahnsinn und das war eine coole Rolle, ja.
Denn sie beschäftigt sich damit mit Erinnerung unter anderem.
Genau. Ne? Und Erinnerung und auch falschen Erinnerungen.
Genau, auch der Täuschung, der Selbsttäuschung, wenn man so ganz sicher ist, wenn genau. Man so ganz sicher ist, sich wirklich gut. Könntest du das, wenn du deine Augen jetzt schließt, könntest du mein Gesicht beschreiben, das du ja jetzt die letzten 10 Minuten angeguckt hast, ob du wolltest oder nicht. Könntest du einem Gerichtszeichner, einem Polizeizeichner mein Gesicht beschreiben?
Ich würde es natürlich versuchen, aber ich glaube, ein Gesicht zu beschreiben ist ganz schön schwer. Tatsächlich.
Ich glaube nämlich auch.
Also ich glaube, ich würde mich wahrscheinlich immer so ein bisschen daran orientieren und sagen, würde mit Adjektiven wahrscheinlich so, würde, also du bist natürlich eine wahnsinnig schöne Frau.
Mhm.
So. Wie wusstest du, dass ich das sagen würde?
Weil ich gerade so dachte, in was für eine doofe Situation habe ich dich denn jetzt gebracht?
Nee, überhaupt nicht. Aber weißt du, ich würde wahrscheinlich anfangen mit so Beschreibungen. So, für mich bist du so eine Frau, die, ich hatte auch mal so zwei Kindheitsikonen von mir aus dem Fernsehbereich waren. Ich weiß nicht, aber nicht, dass du das bescheuert findest, aber du bist halt so eine Schönheit wie auch aus einer anderen Zeit, ja. Es gab eine wunderbare Serie, die hieß Cagney und Lacey. Und
jetzt bin ich gespannt, welche von
bin na, ich die Blonde eine, natürlich.
Bin ich die Blonde?
Ja, die Blonde, coole natürlich.
Die sah so ein bisschen aus wie die Kulturstaatsministerin.
Nee.
Wie Monika Grütters.
Die war mein Traum. Die war immer aha. So cool, auch wie die angezogen war und dieser ganze Schick der damaligen okay. Zeit.
Ich fand die andere, ich bin jetzt vorsichtig, nicht Lacey ja. Bin. Also, weil die fand nee, ich Lacey auch, die war auch total sympathisch. Nicht. Aber naja.
Lacey war...
Vielen Dank. Ja. Eigentlich wollte ich darauf hinaus, so mit dieser Frage, aber ich lasse es jetzt.
Ob ne? Ich gut wäre im Beschreiben ja,
genau,
eines Gesichtes.
Warte, genau.
Ich finde es nicht so einfach. Also ich finde, solange da nicht sowas wie Schnauzbart oder Muttermal oder so. Ich finde, wenn man eine relativ normale Nase hat, zum Beispiel.
Oh, du bist so gemein.
Ja, also naja, also wenn es natürlich so eine besondere Nase ist, dann
da kommst du jetzt überhaupt
dann
nicht
würde man, dann würde man halt sagen, irgendwie es ist eine, weiß ich nicht, ja. Eine große Nase oder
ja,
so.
Ja, na klar,
oder?
Aber das wäre.
Aber ansonsten finde ich, weiß okay. Ich immer nicht, kann ich mir immer nicht erklären, wie diese Zeichnung, diese Phantombildzeichnung entstehen.
Ja. Okay. Ja. Gebürtig in Rumänien, 1978. Mhm. Zu Rumänien. Ich war mir nämlich auch nicht mehr ganz sicher. Ich habe es nicht so parat. Ungefähr 20 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen. Ich habe jetzt mal nachgeschaut. Also wie gesagt, das ist jetzt so roundabout. Bukarest, Hauptstadt und größte Stadt, roundabout 2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Seit 1990 Demokratie, seit 2004 in der NATO, seit 2007 Teil der EU. Mhm. Viele Menschen wissen solche Sachen. Ich lese sie immer und vergesse sie immer wieder. Deswegen habe ich das jetzt einfach nochmal hochgeholt. Deine Mutter, Doina, mhm. Hatte eine gute Stelle als Professorin für romanische Sprachen. Mhm. Was ja auch interessant ist, dass das Rumänische aus dem, habe ich jetzt auch erst in Vorbereitung gelesen, aus dem Lateinischen, das ist die einzige romanische Sprache, die es, glaube ich, in diesem östlichen Bereich noch gibt. Ne?
Absolut. Mhm.
Dein Vater... Ich glaube, den möchtest du Valentin vielleicht selbst vorstellen. Ihr beide seid euch sehr, 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 sehr nah gewesen. Also bestimmt auch mit deiner Mutter, aber zwischen euch ist schon ein besonders dickes Band gewesen, habe ich so den Eindruck.
Na, eigentlich immer, um ihr wenigstens einmal in deiner Sendung gerecht zu werden. Also das Band ist tatsächlich gleich stark und eng von klein an zu beiden gewesen.
Ja.
Aber bei meinem Vater war es immer so, vielleicht auch ein bisschen ungerechterweise, dadurch, dass wir natürlich denselben Beruf, also obwohl ich auch irgendwie so ein bisschen auch die Leidenschaft meiner Mutter für Sprachen sicherlich auch vererbt bekommen habe, wollte darüber halt nie jemand reden. Aber es war einfach immer ein guter Aufhänger, als ich angefangen habe, irgendwann mit Anfang 20 oder was, mit Journalisten auch mal zu sprechen oder so, waren Rumänien und mein Vater, der Schauspieler und ich auch Schauspielerin, war einfach immer so ein Aufhänger, der auch dazu geführt hat, dass ich immer unverhältnis viel mehr über meinen Vater gesprochen habe als über meine Mutter. Aber tatsächlich, natürlich hat mich, war das für uns beide eine unglaubliche Sache, ja. Dass ich von klein auf ihn beobachtet habe beim Unterrichten zum Beispiel, also auch in Bezug auf die private Feier, wo wir beide uns kennengelernt haben. Ja. Ja. Da gibt's ja auch so eine ganz schöne Geschichte und einen ganz schönen Zusammenhang. Aber ich habe meinen Vater eben immer mit seinen Studenten auch arbeiten sehen hier in Deutschland und war dann ja selber Studentin in seiner Schauspielschule und er war einfach ein wirklich so besonderer Lehrer und eine so unglaubliche Persönlichkeit und Person, halt so ein Unikat irgendwie, so jemand, den man einfach nicht so schnell vergisst, wenn man dem begegnet ist. Der war sehr besonders.
Ja. So kommt es mir vor und vielleicht habe ich eben deswegen, es passiert ja selten, dass man jemanden nicht kennt und dann so ein Gefühl, also wie soll ich das beschreiben? Ihr habt ja auch zusammen ein Buch gemacht, beziehungsweise du hast im Vorwort hast du etwas über eure Beziehung geschrieben und hin und wieder hat er dich eben auch begleitet oder ihr habt mal ein gemeinsames Interview gegeben. Und da sind so Gedanken von ihm reingerutscht, geäußert worden oder Sachen, wenn du ihn zitiert hast, die ihn kennzeichnen als einen wahnsinnig warmherzigen, respektvollen Menschen. Es gibt so ein paar Zitate auch, da komme ich später vielleicht noch zu. Aber was er dir auf jeden Fall mitgegeben hat, ist Humor. Alexandra, vergiss den Humor nicht.
Ja, den vergesse ich leider manchmal, ja.
Und es gibt eine Situation, von der du mal in einem Interview berichtet hast, die ist mir sehr nahe gegangen. Die finde ich sehr schön, weil ich auch finde, dass es sich lohnt, darüber länger nachzudenken, vielleicht auch für viele andere Menschen. Die Situation mal im Treppenhaus, als er nicht zurückgegrüßt wurde.
Ja,
kannst du ihn mal wiedergeben?
Ja, das ist toll. Finde ich schön, dass die bei dir geblieben ist, die Geschichte. Ich war mit meinem Vater im Treppenhaus und da war dieses eine Nachbarspärchen irgendwie, die immer unfreundlich waren. Ja. Und ich weiß nicht mehr, ob wir rauf oder runter gelaufen sind, jedenfalls an dem Herrn vorbei. Und mein Vater hat freundlich gegrüßt, wie immer. Und wie immer kam nichts zurück. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, sag mal, also das wissen wir, kennen wir doch jetzt auch schon so, warum grüßt du den? Und da hat mein Vater gesagt, du, ich grüße den, weil ich so durchs Leben gehen möchte. Und
nicht, weil ich was zurückbekommen will.
Genau.
Und das finde ich, das sind so zwei Teile, die also erstens sowieso dieses, ob es jetzt biblisch ist, geben es seliger denn nehmen, das ist mal so die eine Sache. Ja, wenn du etwas von Herzen geben willst, dann mach das doch einfach und erwarte nicht gleich eine Gegenleistung. Aber auch, dass man für sich selbst klärt, da gibt es so viele Parallelen, die man da aufmachen kann. Wieso machst du jetzt diesen kleinen Schnipsel extra in den Plastikmüll? Du weißt doch, dass zum Schluss alles bla 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 bla. Und ich denke, weil ich so für mich leben will. Ich treffe bestimmte Entscheidungen.
Absolut, erzählt viel auch über Haltung und
ganz
Rückgrat.
Viel, genau. Es ist,
ob jemand Rückgrat hat oder nicht, ja, absolut. Ja.
Soweit kann man wahrscheinlich gehen, soweit wollte ich jetzt gar nicht gehen. Es geht einfach nur um Entscheidungen, die man für sich selbst trifft. Und mit denen man sich wohlfühlt und vielleicht da keinen Vorteil draus bekommt, aber vielleicht das Gefühl zu haben, es so richtig wie möglich zu machen. Mhm. Ne? Und das ist schön. Und so ein Mensch scheint dein Vater gewesen zu sein.
Absolut, ja.
Und wenn einem das vorgelebt wird, ist das natürlich auch ein guter Einstieg, um möglicherweise selbst so eine Sensibilität dafür zu entwickeln.
Absolut, ja.
Und dann muss man vielleicht auch vorsichtig sein, da aber auch nicht zu sehr, keine Ahnung.
Ja, er war, also ich meine, ich habe sowieso, er ist für mich sowieso unerreichbar irgendwie. Also er war gerade, ein absoluter Theatermensch,
gestorben.
Genau. Er war ein absoluter Theatermensch, das war so wirklich, es gibt ein wunderbares Buch, das heißt Der Theatermensch von Jean-Louis Barrault und das ist so, da geht es so darum, dass jemand, der nicht bereit ist, auch die Bretter sauber zu halten, sinngemäß, ja, auf denen gespielt wird, das kann zwar ein wunderbarer Theaterkünstler sein, aber niemals ein Theatermensch. Und da geht es eben so um, und das hat so mein Vater so unglaublich gut beschrieben. Und der war natürlich, also wenn ich meinen Vater auf der Bühne gesehen habe, der war zum Niederknien, also die Art, wie er unterrichtet hat. Und deswegen hat er auch so einen Einfluss gehabt auf so viele junge Menschen, die dann immer zu mir gesagt haben, ah, dein Vater ist wie ein Vater für mich und so. Und ich weiß noch, dass es so viele waren immer, dass ich so dachte, so naja, also ich weiß nicht so recht und trotzdem ist es mein Vater. Ja. Ich habe, mein Vater hat mir echt viele unglaublich wichtige Dinge, finde ich, mit auf den Weg gegeben. Und mancher Dinge war ich mir damals schon bewusst, also auch im Großwerden, und über manche Dinge denke ich heute nach, also zum Beispiel eben mit seinem Tod meinen Frieden zu finden, das weiß ich einfach, dass er mich da irgendwie auf eine verrückte Art und Weise schon immer drauf vorbereitet hat, gerade in schwierigen Momenten. Also ich glaube, der wollte, dass ich stark bin im Leben, dass ich mit Stärke ausgerüstet bin sozusagen, dass ich nicht wie so eine, dass ich nicht sofort umfalle, wenn eine schwierige Situation im Leben auftritt.
Ja. Gut. Und dann lass uns doch jetzt einfach noch, weil es das Ganze vollkommen macht, deine Mutter reinholen an dieser Stelle.
Ja, das ist doch schön.
Und sag doch bitte mal, was du von ihr hast.
Ah, meine Mama ist eine so tolle Frau auch in dieser, also wir drei, nur kurz zur Erklärung vielleicht.
Du bist auch Einzelkind, muss man dazu sagen, ne?
Ich bin Einzelkind und natürlich war diese Flucht aus Rumänien, ich war 4 Jahre alt, ja, es hätte auch alles schief gehen können, aber wir sind doch tatsächlich in West-Berlin angekommen. Meine Eltern kamen aus einer Situation, die wahrscheinlich die meisten anderen niemals verlassen hätten, weil sie doch von einem bestimmten Wohlstand und auch einer gewissen Sicherheit und also ja, wir hatten so, dass meine Eltern standen mit beiden Beinen in ihren Berufen, ja, es war alles klar, die Familie war da. Aber eben diese schreckliche Diktatur und dieses Leben in Rumänien unter Ceausescu, was einfach immer absurder wurde und was mein Vater natürlich auch mit Zensur und so weiter am Nationaltheater in Bukarest sehr, sehr stark erleben musste, auch negativ erleben musste. Und also mein Vater hat irgendwann gesagt, die denkenden Menschen wurden immer weniger, ja, so. Und dann waren meine Eltern eben weg und diese Flucht 1983, die Tatsache, dass wir hier zusammen in West-Berlin dann auch wieder gemeinsam bei Null angefangen haben. Natürlich habe ich davon als 4-Jährige das jetzt nicht so bewusst mitbekommen. Und trotzdem gab es da einfach so eine ganz starke Verbindung, die es immer gab und und die es einfach gibt, jetzt natürlich auch mit meiner Mutter und so. Und meine Mutter ist eine unglaublich starke Frau, weil meine Mutter war eigentlich immer so die treibende Kraft hinter diesem Mann, der natürlich auch Schauspieler und auch exzentrisch durchaus in seinem Wesen, ja, immer irgendwie so ein bisschen in der ersten Reihe stand, ja, und immer so ein bisschen auch im Scheinwerferlicht stand. Aber die wirklich treibende Kraft ist diese unglaubliche Frau, ja, die er auch über alles geliebt hat, meine Mutter. Und die hat mich deswegen eben, genau, sie war immer viel cooler. Mein Vater war eher wie ich,
emotional,
beide Skorpionen,
so.
Ja, genau.
Ah, ja,
und
okay.
auch manchmal emotional, / irrational oder zu viel manchmal, ja, oder anderen Leuten auch zu viel. Meine Mutter war immer Wassermann cool irgendwie auch. Die wusste irgendwie so, die hat, also ist eine Frau, die ich einfach wahnsinnig bewundere. Ja.
Also du scheinst dich auszukennen mit Sternzeichen, ja?
Nicht wirklich, aber, aber in unserer Familiendynamik, in diesem Bermuda-Dreieck von Skorpion, Wassermann, muss man einfach sagen, dass meine Mutter wirklich tapfer mitgehalten hat mit allem immer.
Es gibt in Rumänien ein Naturschutzgebiet, dass das Bermuda-Dreieck Rumäniens genannt wird, so einen ganz besonderen Wald. Sagt ihr das was? Ich lese ihn jetzt auch, es fällt mir jetzt nur zufällig, also es fällt mir gar nicht zufällig ein, ich hab's ja aufgeschrieben und ich werde es natürlich total falsch aussprechen. Hätte jetzt sein können, dass du ihn kennst, den, diese Gegend, warte, das will ich noch kurz sagen und dann gehen wir in die Musik. Baciowald, sagt dir das was? Bei Cluj-Napoca? Unter dem Unterstrichenen in der Mitte.
Doch, na klar, sagt er mir was, aber da war ich noch nie.
Das muss unglaublich sein.
Bei Cluj, genau. Cluj, das ist eine wunderschöne, wunderschöne Gegend in Rumänien. Tatsächlich war ich war schon in Cluj, aber noch nie im Wald.
Das nächste Mal.
Unbedingt.
Und dann schickst du ein Foto.
Ja, der soll sehr besonders sein, tatsächlich. Also das steht da, glaube ich, zu Recht auf dem Papier.
Auf dem Papier.
Was hören wir denn jetzt für Musik?
Was wird jetzt? Hören wir Womack und Womack. Teardrops. Super. Aber in welchem Zusammenhang ist das denn in dein Leben gerutscht?
Ich hätte auch einen Lieblingssong von Womack and Womack, Solid, nehmen können.
Tolles Album einfach.
Es ist einfach ein tolles Album und das ist einfach so meine Musik durch und durch. Und Teardrops ist einfach ein Lied, was sofort, selbst wenn ich richtig bombenschlechte Laune habe, wenn ich das höre, würde es mir dann sofort besser gehen.
Radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Sie haben die Möglichkeit, sehr, 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 sehr viele Gespräche nachzuhören als Podcast über die ARD Audiothek beispielsweise oder über die Radio 1 Homepage, über YouTube oder die gängigen Podcast-Plattformen, zum Beispiel mit Judith Rakers, Johann Lafer, sehr, sehr schön war auch Reinhard May, König Boris. Sie merken, es ist eine ganz wilde Mischung. Samira El-Oasil, Arnim Teuteburg-Weiß, Senta Berger, Anke Engelke, Bastian Pastewka, Anne Will, Henning Baum, Thelma Boabeng, Bernadette Lahengst, Jagoda Marinic, David Garrett, Maximilian Mund und viele mehr. Heute zu Gast die Schauspielerin Alexandra Maria Lara, die, falls Sie jetzt erst einschalten oder jetzt erst zuhören, 1978 in Bukarest zur Welt kam und schon andeutete, ich will es jetzt auch nicht zu einer zu großen Geschichte machen und doch gerne die Gelegenheit nutzen, noch ganz kurz auf diese Flucht und auf dieses Ankommen vielleicht, da noch so ein bisschen Zeit drauf zu verwenden, weil wir nicht vergessen dürfen, dass es so viele unterschiedliche Geschichten gibt, die genau dieses Narrativ haben. Ne? Man verabschiedet sich aus einem Land, weil man muss oder eben aus so einer halben Freiwilligkeit heraus. Man geht aber in der Regel immer ein Risiko ein. Mhm. Und das haben auch deine Eltern gemacht. Mhm. Eigentlich aus einer privilegierten Situation oder Position heraus war es ihnen wichtiger, dass ihre Tochter in dieser Art von Freiheit, jedenfalls nicht in einer Diktatur, in einem kommunistischen System aufwächst. Die Flucht dauerte 3 Tage, glaube ich, mhm. Meine ich gelesen zu haben. Mhm. Ihr habt eigentlich ein Tagesvisum bekommen. Weißt du, hast du das Datum noch im Kopf oder ist das für dich nicht wichtig? Ist das kein symbolischer
doch,
Tag?
Doch, es ist Anfang Juli.
18. Juli war das? Ja. Ich habe es aufgeschrieben, genau, 83. Ihr seid über den Grenzübergang Dreilinden gekommen. Mhm. Und dein Vater beschrieb mal in einem Interview, dass er ganz nervös war, weil er auch nicht wusste, vielleicht hat ihn doch jemand verraten, ne? Eigentlich
ja,
offiziell.
Weil das Auto, die wurden, glaube ich, rausgewunken. Verrückterweise hat meine Mutter vor 2 Wochen oder ja, am Wochenende meinem Mann genau diesen Moment nochmal erzählt. Die wurden angehalten. Also das Auto wurde nicht durchgewunken, sondern sollte anhalten. Und die beiden hatten natürlich Todesangst, dass irgendwas schiefgegangen ist, dass dieses ganze Verheimlichen vor Ort in Bukarest, das Verheimlichen gegenüber der Familie, vielleicht irgendwie schiefgelaufen ist oder irgendwie, dass das der Grund ist, warum wir jetzt nicht weiterfahren dürfen. Und in Wirklichkeit ging es um irgendeine Überprüfung von irgendwas am Nummernschild oder irgendwas. Genau. Und meine Mutter ist aber blass geworden. Also meine Mutter hat sozusagen der innere Zustand hat sich verräterisch angefangen, nach außen zu übersetzen. Und dann hat mein Vater nur gesagt, nimm schnell Alexandra und geh auf die Toilette. Und dann sind wir beide, also ich, daran habe ich zum Beispiel natürlich keine Erinnerung. Aber dann sind wir beide irgendwie raus aus dem Auto, bis meine Mutter nicht mehr kalkweiß war, sondern wieder so ein bisschen Farbe ins Gesicht zurückgekehrt ist, ja.
Der Plan war ja eigentlich Kanada. Ihr seid erstmal in West-Berlin gelandet, habt politisches Asyl beantragt, dem wurde stattgegeben und ihr habt erst wahrscheinlich bei Bekannten gewohnt.
Genau.
Es gab, das ist das Problem und das ist für viele auch heute noch das Problem, obwohl sich seitdem vieles verändert hat. Deine Eltern haben erstmal keine Arbeitserlaubnis bekommen. Zwei hochqualifizierte Menschen, die erstmal nicht viel machen können. Was sie sofort getan haben, Volkshochschule, Sprache.
Absolut.
Also wirklich toll. Ja. Das ist, finde ich, der wichtigste Weg, dass man sich erstmal zurechtfinden kann, mit anderen Menschen irgendwie ins Gespräch kommen kann und sich sicherer fühlt.
Ja. Ne?
Dein Vater war sich auch nie zu fein, wenn ich das richtig verstanden habe. Erstmal zu jobben. Ich glaube, deine Eltern haben in einem Restaurant erstmal sogar sauber gemacht.
Absolut.
Am Saviniplatz gab es dann.
Genau. Ja, genau.
Und tagsüber warst du dann, warst du in der Vorschule, warst du im Kindergarten, weißt du das noch?
Doch, ich war in einem Kindergarten, also es wird sicherlich ein bisschen gedauert haben, bis ich da war, aber ich habe auf jeden Fall, weiß ich, dass ich irgendwann in einem Kindergarten war, ja. Es kann sein, dass wir da schon, ich weiß auch nicht mehr, wie lange wir bei dieser Freundin meiner Eltern waren, vielleicht 2 Monate, so 2, 3 Monate. Und dann ging es erstmal, glaube ich, nach Spandau. Da habe ich auch sehr wenig Erinnerungen dran, in eine Straße, in die Brüderstraße. Das weiß ich auch immer eher.
Für die erste eigene Wohnung, eine kleine Wohnung?
Ja,
oder
genau,
auch so
aus Erzählungen. Ich weiß nicht, dass diese Brüderstraße immer erwähnt wurde irgendwie. Und da waren wir aber auch nicht sehr lange. Und ich bin erst in den Kindergarten, dann auf die Schinkel-Grundschule in Charlottenburg. Und dann, ja, genau.
In einem ganz alten Interview hast du mal gesagt, dass vielleicht hat sich das auch verändert in deiner Wahrnehmung, aber damals war es so, dass du sagtest, dass du dich eigentlich nie, du hast das Wort Flüchtlingskind damals benutzt, so gefühlt hast. Es ist zwar so, dass du ohne Sprachkenntnisse, ihr alle ohne Sprachkenntnisse
absolut
gekommen seid.
Absolut.
Bei Kindern sagt man ja, das ist einfacher, man spielt miteinander, die schnappen dann was auf. Und schon in der Grundschule hattest du das Gefühl, quasi auf Augenhöhe zu sein und da keine Defizite mehr zu haben, oder?
Meine Eltern, wie gesagt, meine Mutter hat ja die französische Sprache studiert, geliebt, unterrichtet und so weiter. Mein Vater war eben genauso flüssig im Französischen, deswegen ja auch immer, glaube ich, diese Idee eher mit Kanada irgendwie. Und die deutsche Sprache ist ja nun auch durchaus eine sehr schwierige Sprache. Und das stellte sich aber alles als sehr kompliziert heraus. Und ich habe nur Erinnerungen, weil na klar, natürlich lernt ein Kind eine Sprache ungleich viel schneller als ein Erwachsener, aber trotzdem muss sie ja irgendwie erstmal gelernt werden. Das ist ja doch irgendwie was recht Komplexes. Und ich weiß noch, dass ich zurückgenommener war, also gerade auch in diesen Grundschuljahren in der Vorschule, wo ich mich noch nicht so gut verständigen konnte und oder auch wenig Anschluss gefunden habe zu anderen irgendwie. Und dann in der Grundschule in diesen 4 Jahren, bis ich dann in der 5. Klasse aufs französische Gymnasium gekommen bin, war ich entgegen meines Naturells, glaube ich, doch um einiges zurückgenommener, weil sich da die Sprache erst so richtig gesetzt hat bei mir. Also bis dann und dann französisches Gymnasium, 5. Klasse dagegen, wie gefühlt so ein, obwohl ich da erst 11 war oder 11 geworden bin, kurz nach der Einschulung, irgendwie ging da gefühlt so ein neuer Abschnitt los, ja.
Du sprichst Englisch, und zwar nicht nur, aber Gott sei Dank auch, weil dein Mann Engländer ist.
Genau.
Rumänisch, Französisch, Deutsch. Ja. Und habe ich eine Sprache ausgelassen?
Nein.
Aber das ist schon eine ganze Menge.
Ja.
Ihr habt einen gemeinsamen Sohn. Wird der bilingual oder sogar, also sprichst du mit dem auch manchmal Rumänisch?
Ja, leider nicht. Ich habe gedacht, das ist doch alles Quatsch, das ist doch alles, das ist eine totale Überforderung. Jetzt bereue ich das ein wenig, aber gut, es ist wie es ist. Der ist sowieso so sprachbegabt, der hat so ein gutes Ohr wie sein Vater, der wird das schon auch ohne, aber es hat mich sehr fasziniert und ich habe es bis heute nicht ganz verstanden, wie man 2 Sprachen zugleich mit einem Kind sprechen kann. Das haben wir aber natürlich gemacht und er ist natürlich absolut fließend, sowohl im Deutschen als auch im Englischen und findet es immer ganz unmöglich, wenn ich Englisch spreche, weil sich das natürlich so viel schlechter und schlimmer anhört. Und er hört auch meine Mutter und mich Rumänisch sprechen miteinander und auch da bleiben Worte und Sätze hängen.
Also ich habe selten, glaube ich, bewusst die rumänische Sprache gehört. Nur dadurch, dass sie diese Anleihen hat, also oder sagen wir, dass es eine romanische Sprache ist, würdest du mir den Gefallen tun? Und die rumänische Community, Berlins oder wer auch immer jetzt hier gerade zuhört, das ist ja durch diesen Podcast
Aber You Never Know.
Ich würde so gerne dich rumänisch, also die rumänische Sprache mal wahrnehmen, die nämlich sehr weich auch sein soll, sehr melodisch.
Ja, also bună ziua, mă bucur foarte tare că primesc ocazia să vorbesc în limba română pentru câteva momente. Sigur că sunt foarte emoționată pentru că în afară de conversațiile care le am cu mama mea, nu vorbesc mult limba română, dar o ador și da, mersi pentru toți cei care ascultă acum emisiunea asta și vă doresc o zi frumoasă și numai bine.
Ich kann es, keine Ahnung.
Na, ich habe jetzt schon mich natürlich an meine Regisseurin gehalten und genau das gemacht. Ich habe sozusagen den rumänischen Zuhörern gesagt, wie das ist.
Hier aber irre, ich hätte, also in Berlin passiert das einem ständig, also mir jedenfalls, und ich gehe ja keine besonderen Wege hier, dass Menschen an einem vorbeigehen und jedenfalls nicht Deutsch sprechen. Und ich versuche immer, die Sprachen zuzuordnen. Ich hätte das niemals als rumänisch erkannt. Mhm. Es hatte, fand ich, italienische Momente, es hatte, klang teilweise russisch, also so, es war…
Weißt du, was ganz Verrücktes bei Sam, als der nach Deutschland gekommen ist und wenn wir zu viert irgendwie am Wochenende gegessen haben oder irgendwas, dann konnte er manchmal besser rumänisch verstehen, wenn wir was gesagt haben, aufgrund dieses Lateinischen, also jetzt um ein blödes Beispiel zu nennen, mir fällt gerade nichts anderes ein, Participation. Partizipatie.
Ja, gut.
So, und da hast du halt immer so diese ganzen, oder Responsibilitate, es ist nicht die Verantwortung. Ja, genau, und das ist so ganz interessant gewesen. So, da konnte man das nochmal so greifbar verstehen, dass eben auch ein Engländer verrückterweise dann eher Zugang, einfacheren Zugang fast zur rumänischen Sprache hat als zur deutschen.
Mhm. So, Musik. Dann würde ich sagen, wir gehen zu deinem ersten Konzert, das du erlebt hast. Wo denn? Hier in Berlin?
Ja, im SO 36.
A Tribe Called
Quest. Ja, das war so cool. Ja.
Die Award Tour.
Ja, mein Lieblingssong.
Wie alt warst du?
16.
Da kommen wir gleich hin. Ja, mit 16 warst du ja eigentlich dann auch schon, da hattest du gerade Blut geleckt und warst so ein Kesserfeger.
Party.
Ne?
Ja.
So, bis dahin eigentlich ein liebes Mädchen, ruhig bedacht und dann ging's los. Durch die Decke. Okay.
Okay.
Radio 1. Hörbar Brust.
Die Schauspielerin Alexandra Maria Lara ist heute zu Gast in der Hörbar Brust. Und sie hat uns natürlich eine Liste geschickt. Du hast uns natürlich eine Liste mit Songs geschickt. Aber es ist ein Song dabei, der fehlt. Aber ich weiß, dass der in deinem Leben eine Rolle spielte. Und bitte, Frau Czelik. Erkennst du ihn?
Na klar, sofort.
Okay, dann können wir auch, glaube ich, auf die GEMA verzichten und hier schon raus. Das war Michael Jackson. Genau. Mit welchem Song? The Lady in My Life. The Lady in My Life. Ich hatte gedacht, dass das irgendwas in dir auslöst, aber irgendwie scheint es einfach nur eines mehrerer Lieder von früher gewesen zu sein.
Ja, er war mein absoluter Held, Michael Jackson. Und gerade diese unbekannteren Lieder, ich habe jetzt gerade im Kopf weitergesungen, Lady in My Life, ja, ist ein wahnsinnig schöner, trauriger, unbekannterer, aber trotzdem grandioser Song von Michael Jackson.
Ich habe den hier einfach jetzt hier mal kurz reingeschmuggelt, weil du ihn in einem alten Interview hast du mal über diesen Song gesprochen und hast gesagt, wenn du den gehört hast, hast du dich so in Gedanken verloren und dich gefragt, ob sich jemals jemand in dich verlieben würde.
Ja. Genauso wird es gewesen sein.
In welchem Alter war das ungefähr?
Das wird so mit so 14, 15, 16 gewesen sein, ja.
Und da ging es dann aber auch rasant los, dass ich weiß es nicht, also wenn ich jetzt sage, sehr viele in dich verliebt haben, aber auf jeden Fall wurde dir da bewusst, dass das zum Spiel gehört oder dass das Spiel jetzt losgeht oder wie auch immer. Du hast da angefangen, deinen ersten Film in Polen, glaube ich, zu drehen mit Ende 15.
Genau, ja.
Und bist hingefahren als liebes Girl und bist zurückgekommen als
böses Mädchen. Ja, genau. Ja, es stimmt, dass dieser erste Film, den ich gedreht habe, der Tatsache in Polen, der hat einiges an Veränderung mitgebracht, ja. Und tatsächlich würde ich auch sagen, dass der Song von Michael Jackson wahrscheinlich dann, ja, mit Anfang 15 wahrscheinlich habe ich den gehört.
Deine Eltern, hochqualifiziert, sind in diesem neuen Land, in dieser neuen Stadt. Das mit dem Putzen hört Gott sei Dank bald auf. Dein Vater bewirbt sich als Gärtner im Grunewald. Das zieht er genau 2 Tage durch. Er gibt aber auch zu, vorher nie eine einzige Pflanze in seiner Hand gehabt zu haben. Aber immerhin ist das sein Weg, um französisches Theater zu machen. Also ich glaube, bei dir im Gymnasium unten gab es so einen Raum.
Genau.
Ne? Und dann so kam er dann Gott sei Dank zurück zum Schauspiel, denn es war ihm wichtig, die Theaterluft zu schnuppern, und hat dann ja auch später eine eigene Schule, die Theaterwerkstatt Charlottenburg, glaube ich, mit einem Partner aufgebaut. Ne?
Genau.
Und konnte, davon hast du vorhin schon berichtet, Leute unterrichten im Fach Schauspiel. Und auch du hast dich von deinem Vater dann später unterrichten lassen. Mhm. Dein Debüt hattest du 1987 mit 9.
Ja.
Entdeckt wurdest du, wenn das jetzt keine weiß ich nicht, Fabel mehr ist, keine mehr ist,
ja.
Spielend auf dem Hof,
ja,
von einer jungen Regisseurin.
Ja,
was so ist das denn für ein Märchen?
Ja, das ist wirklich unglaublich. Das ist, also wir haben gewohnt in der Otto-Suhr-Allee, da bin ich groß geworden. Und
eine ganz breite, eine 6, ja, ach, 8-spurige Straße, glaube,
ja,
ich.
Ja, eine, ne, große Straße, ja, genau. Und wir waren eher nah am Schloss. Wir waren nur fast schon auf Schlosshöhe sozusagen. Jedenfalls da bin ich groß geworden, und eine Regisseurin, eine unglaubliche Frau, auch Iva Schwarzowa, hat es gekommen, um meinen Vater zu besuchen, um meinen Vater zu treffen. Die hat einen Film gemacht, der heißt With Love, Rita. Und ich möchte sagen, es ist einer der besten, in denen ich je mitgespielt habe. In diesem Film With Love, Rita geht es um einen Großvater und sein Enkelkind. Und sie ist zu uns nach Hause gekommen, um meinen Vater zu treffen für die Rolle des Großvaters. Und hat mich im Hof spielen sehen, nicht wissend, dass ich die Tochter bin, und hat gesagt, da ist so ein dünnes, blondes Mädchen da unten, kennen Sie die zufällig? Ja, zufällig ist das meine Tochter. Und dann waren mein Vater und ich gemeinsam, also Vater und Tochter, Großvater und Enkelkind, Enkeltochter sozusagen, gespielt beim Casting. Mein Vater war zu jung für die Rolle des Großvaters. Das hat dann ein Engländer gespielt, Ernest Burke. Und ich habe dann tatsächlich meine erste Rolle bekommen als das Mädchen in dieser Geschichte sozusagen. Ja.
Später hast du dann eine Titelrolle gespielt bei Mensch Pia. Das,
ja,
ist eine ZDF-Serie gewesen. Dafür wurdest du ein halbes Jahr beurlaubt von der Schule, wie man das nannte. Das bedeutet wahrscheinlich, dass du, vielleicht hattest du in der Zeit Privatunterricht oder so, oder musstest das irgendwie nachholen. Gemeinhin fühlen sich Mitschülerinnen und Mitschüler durch sowas wahrscheinlich eher genervt.
Wahrscheinlich, ja.
Oder bist du danach zurückgegangen?
Nee,
wieso sitzen geblieben? Oder?
Nee, bin ich nicht. Also ich hätte sitzen bleiben können, aber es gab so bestimmte Vorlagen, die erfüllt werden mussten. Also es war so, dass ich tatsächlich schriftlich in jedem Fach eine Prüfung ablegen musste, alleine in so einem kleinen Raum neben dem Lehrerzimmer am französischen Gymnasium. Also das war so, hatte mein Direktor, der Schuldirektor Dr. Felder, das entschieden. Der war ein für mich toller Mann, und der hat irgendwie, glaube ich, geahnt, dass ich in diese Richtung gehen könnte, und hat das eben gefördert. Was natürlich vielleicht für Unmut, oder was heißt vielleicht, das hat auf jeden Fall für Unmut gesorgt bei anderen. Aber also rückblickend,
Fall, ne,
muss ich sagen, wie cool. Mhm. Also wie cool, dass jemand im Gespräch so ein Gefühl dafür hat und dann sagt, ich finde, das sollten wir ermöglichen, ja, finde ich als Ansatz super. So.
Toll, aber wie war es dann für dich zurückzukommen? Weil das
ja
ist wahrscheinlich
so
nicht
so schön.
Das hat ja was Erwachsenes, was sehr Erwachsenes, ja, was du dann da gemacht hast, auch überhaupt dieser erste Film in Polen.
Ja.
Plötzlich hat man also ganz andere, man ist mit älteren Leuten zusammen.
Genau, der Film in Polen, das war ein kürzerer Zeitraum, das war ein Film, der hieß Stella Stellaris, und das war so ein ZDF, da gab es immer so die ZDF-Weihnachtsfilme, und Mensch Pia war dann aber eben so ein langer Dreh, und für den habe ich die Beurlaubung bekommen. Das war dann, da war ich 16 und wurde während der Dreharbeiten 17. Und zurückkommen war natürlich nicht so schön.
Ich fand es interessant, das entnehme ich auch dem Vorwort dieses Buches, das du mit deinem Vater gemacht hast.
Und bitte.
Wie und beim Film. Bitte, genau, 2010 habt ihr das,
ja,
gemacht.
Wahnsinn, das ist jetzt auch schon 15 Jahre
her. Das ist irre lange her. Ja. Und du beschreibst, dass ihr wirklich eine besondere Beziehung habt miteinander. Dein Vater lebte da noch. Und dass du dir die Frage stellst, woher das kommt. Also wie kommt es denn? Du hast ja auch gesehen, wie es möglicherweise in anderen Familien läuft und dass da auch vielleicht das Hierarchiegefälle, so will ich es gar nicht nennen, aber mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, einfach dieser pädagogische Ansatz, ne, dass da schon ein gewisses Gefälle ist zwischen Eltern und Kindern, was vielleicht in vielerlei Hinsicht gar nicht so schlecht ist, weil ich auch glaube, dass es viele Kinder gibt, die vom Wesen her völlig überfordert wären, würde man ihnen so früh mit so viel Eigenverantwortung begegnen. Ne? Also Kinder mit ständig Sicherheit mitentscheiden zu lassen und ständig zu sagen,
Paul,
Emil Ocean oder Ocean Elizabeth, du bist jetzt 3, möchtest du diese Wandfarbe hier haben? Elephant's Breath von Farrow and Boys. Ja. Das ist teuer genug. Dafür streichen wir dein Taschengeld erstmal die nächsten 2 Monate. Also das ist, glaube ich, nicht für jedes Kind ideal. Für dich war es das offenbar. Und dieses ernst genommen werden und gefragt werden. Und du hast auch richtig verhandelt. Also du solltest um 12 zu Hause sein, dann mit Ende 15, Anfang 16. Hattest aber diesen Entwicklungsschub gemacht von dem Mädchen, das eigentlich gar kein Interesse daran hatte und plötzlich zurückkommt als Teenager, der so lebenshungrig ist und es krachen lassen will und sich verlieben will und tanzen will. Und dein Vater sagt 12 Uhr und du sagst?
Ich bin das erste Mal und daher kam auch dieser Song von A Tribe Called Quest. Also ich war dann, Hip-Hop war meine große Liebe und meine Musik und ich kam dann um 12 pünktlich natürlich nach Hause und mein Vater saß oben in der Küche und hat auf mich gewartet, war auch leicht blass und dann habe ich angefangen zu weinen und habe gesagt, das geht nicht, es geht einfach nicht, ich kann nicht um 12 nach Hause kommen, dann die kommen alle um 11 an und das war irgendwie so ein Hip-Hop-Laden irgendwo in Mitte oder irgendwas, weiß ich nicht, da habe ich gesagt, dass ich bin, alle sind angekommen und ich musste los, um pünktlich wieder zu Hause zu sein. Und da habe ich gesagt, wenn es nach mir ginge, ich würde auch schon um 8 losgehen und dann wäre es auch cool, um Mitternacht nach Hause zu kommen. Aber so,
geht mir
so,
jetzt
so
noch
läuft
so.
Mir auch.
Oder wieder.
Aber so läuft es hier nicht.
Nee. So. Und dann aber wie geil, dass du nicht, dass das nicht so ein Verhandeln ist von, weil er sagt dann, okay, was stellst du dir dann vor?
Ja, genau.
Ich hätte dann wahrscheinlich gesagt,
wie cool von ihm, 2. Aber auch, wie cool von ihm dann zu sagen, so was willst du denn?
Und du sagst?
Und ich sage 4 Uhr morgens. Und aber natürlich mit Argumentationskette dahinter.
Naja, also ich bitte dich, was ist denn das für eine Argumentationskette? Ich will länger feiern, Papa.
Ja, ja.
Und er sagt, er schluckt und er sagt, okay, aber keine Minute später, das ist auch so.
Ja, das ist auch der Hammer, weil es war wirklich so ein bisschen wie bei der Pate, also so ein bisschen so war mein Vater auch in diesen Momenten irgendwie. Ich hatte natürlich einfach einen wahnsinnigen Respekt und hätte es niemals gewagt, da bewusst zu verärgern oder irgendwas, ja. Weil er und sie, meine Mama, eben so cool waren und sind. Aber das war natürlich eine harte Ansage. Aber er hat gesagt, er hat mich angeguckt und hat gesagt, nur unter der Bedingung, dass du nie, nie, nie auch nur eine Minute zu spät kommst. Und selbstverständlich bin ich nie eine Minute zu spät gekommen. Klar.
Du bist überhaupt ein pünktlicher Mensch, ne?
Ja. Heute war ich, glaube ich, 3 Minuten zu spät, aber das ist,
das hat mich gewundert.
Ich habe gedacht,
du bist auf jeden Fall 5 Minuten eher.
Ich konnte den Hausschlüssel nicht finden, weil sonst wäre ich auf jeden Fall 5 Minuten vorher da gewesen. Ich habe mich auch wahnsinnig geärgert.
Okay, nee, musst du nicht. Ich habe nämlich mal, ich bin auch so überpünktlich. Und überpünktlich hat ja auch schon wieder, das ist so unsexy, finde ich.
Nee, finde ich total super.
Und ich habe dann gelernt, dass es unhöflich ist, zu pünktlich zu sein.
Na klar, also manchmal sitze ich auch zu früh da
Auto
und bleib
oder
noch 8 Minuten.
Vorher, ja, also genau.
Ich glaube, so als das Summum cum laude der Pünktlichkeit ist so 5 nach oder so nach der Verabredung. Aber also ganz schlimm, ich finde, zu spät kommen mag ich überhaupt nicht. Also ich mag es für mich selber nicht, aber ich stehe ehrlich gesagt auch nicht drauf, wenn ich im Café sitze und also 15 Minuten, deswegen sagt man ja, die
Minuten,
akademische Stunde ist okay, aber ist schon auch nicht wenig.
Nee, mich nervt das. Also
schon nicht
und
wenig,
vor allen Dingen,
ne?
Es sei denn, jemand sagt, pass auf, ich bin wirklich hier, ich bin eingeparkt.
Ja.
Oder also ich finde, ich brauche einen Grund, dass sich jemand bei mir nicht meldet und eine Viertelstunde zu spät kommt.
Deswegen habe ich ja gefragt, ob du Skorpion bist zufällig, aber jetzt weiß ich ja, dass du Jungfrau bist.
Ne. Pedantisch und unsympathisch. So ist das.
Damit kann ich mich total gut identifizieren. Ja.
Gut, zurück zu deiner Musik. Son of a Preacher Man, Dusty Springfield vom Soundtrack Pulp Fiction.
Ja.
Erinnerst du dich daran, aber es ist ja natürlich längst nicht dein erster Kinofilm. Mein erster Kinofilm war der mit dem Wolf tanzt.
Ja, genau. Also der erste Kinofilm war, oder sogar noch davor, ich glaube, ich habe mit meinem Vater das Dschungelbuch gesehen. Dann kam so eine Zeit, meine große Liebe, zum Beispiel Julia Roberts. Dann kam diese Zeit eben um der mit dem Wolf tanzt. Drumrum sozusagen, diese ganzen coolen Filme, die damals ins Kino kamen. Irgendwie, wo das ja auch eine Sensation war, wenn Mittwoch war Kinotag und dann kam immer ein cooler neuer Film und man konnte es kaum erwarten, ins Kino zu gehen. Ja. Also das war so, Pulp Fiction war der erste ganz andere Film, den ich gesehen habe. Pulp Fiction war der erste Film, wo ich rausgekommen bin aus dem Kino und dachte, wow, okay, das ist nochmal eine ganz neue Dimension, die sich da auftut.
Ich habe gerade gedacht, hätte es damals schon Streamingdienste gegeben, wäre Pulp Fiction, glaube ich, es wäre nicht untergegangen, aber es hätte auf gar keinen Fall dieses, es wäre nicht so ein Kult entstanden, glaube ich, denn dieser Film hat ja unglaublich,
den Kinosaal.
Hat eine eigene Sprache gehabt oder und eine eigene Bildsprache und eine eigene mutige, skurrile Erzählweise und hat so Grenzen überschritten und so, und das wäre schade gewesen, ne? Ja. Also es wäre irgendwie schade gewesen, wenn das auch einfach nur ein Streaming-Film gewesen wäre.
Ach, wäre nicht richtig gewesen, aber es war eben einfach wirklich eine ganz andere Zeit, wo ich jetzt zum Beispiel einfach heute sagen muss, ich bin so dankbar, dass ich die mitbekommen habe, als Zuschauerin, aber auch als Schauspielerin wirklich noch eine Zeit mitbekommen habe, die es in der Art und Weise so heute nur noch sehr, sehr selten zu finden gibt. Aber eine Sache muss ich noch sagen, mir fällt ein, ich habe eine andere unfassbare Kinoerfahrung, war dieser unglaubliche Film, auch so ein Stranger-Film mit Tilda Swinton in der Hauptrolle, der hieß Orlando. Ein ganz bizarrer Film, aber Pulp Fiction war eben der erste richtig coole Film.
Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. Tja, wie sich das Leben so verändert. Und wir uns mittendrin. Ich habe hier ein Interview von 2003. Da habe ich nur eine kleine Passage mal, leider sehr groß ausgedruckt, wie man sieht.
Gefällt mir, ja.
Frau Lara, wie beginnt ein Tag in Ihrem Leben? 2003.
Boah.
Das weißt du natürlich nicht mehr.
Ja, Moment. Also ich habe 1900, ich brauche jetzt ein Eckdatum. 1997 habe ich Abitur gemacht. So. Und 2003, das war noch bevor ich der Untergang gedreht
richtig,
habe.
Richtig, Dr. Chivago, nackt. Also das heißt die ersten
mit den ersten richtig coolen Regisseuren,
richtig
cooles
fette,
deutsches,
fettes, absolut, deutsches Kino. Aber nicht nur, auch ich meine
und
Napoleon.
International, ja, und auch Chivago war mit Keira Knightley und Sam Neill und Napoleon war ja dann der, aber war, da haben wir, das ist zum Beispiel auch, sowas gibt's heute nicht mehr. Wir haben Napoleon in zwei Sprachen gedreht. Wir haben Napoleon auf Deutsch und auf Französisch gedreht. Das heißt, es gibt zwei verschiedene Fassungen dieser gleichen mini-teiligen Fernseh, dieses
Vier-Teiler-Serie. Moment, also Gérard Depardieu und Isabella Rossellini mussten das einmal...
Entschuldigung, nicht auf Deutsch und Französisch, auf Französisch und Englisch,
okay,
pardon.
Alles klar.
Sorry.
Pardon, sagt
pardon.
Die da. Sorry.
Ja, genau.
Sorry,
ja, natürlich
pardon.
Nicht auf Deutsch.
Sorry. Interessant.
Also Christian Clavier als Napoleon, der Arme, mit einer Menge an Text, die man sich einfach beim besten Willen nicht vorstellen kann. Der habe ich immer aus dem Zimmer rausgeguckt, wo wir da untergebracht waren, und habe den immer mit seinem Dialect-Couch jeden Morgen schon, ich glaube schon so um kurz nach sechs, so liefen die da immer entlang und trainierten für den Tag diesen Wahnsinn an für ihn englischen Text zusätzlich zum Französischen.
Also man muss das zeitlich so einordnen, ne? Du hast 97 bis 2000 an der Schule deines Vaters studiert, also bist unterrichtet worden. Und dann hattest du die ersten kleineren und die ersten größeren Rollen in aber ziemlich wichtigen Filmen, wie zum Beispiel Bubi Short Story oder Crazy oder Der Tunnel. Dafür gab es auch gleich den New Faces Award.
Ja, das war auch cool.
Und dann, also das muss eine irre Zeit gewesen sein, von der ich jetzt gar nicht einschätzen kann, ob du es schon als so irre empfunden hast, als du drin gesteckt hast oder ob...
Ja. Doch, klar.
Weil ich meine, was für ein Tempo und was für Chancen auch. Ja, weil oft ist es ja so, dass man erst rückblickend denkt, Alter, was ist denn da passiert? Ja, ne? Also nochmal, Gérard Depardieu, Isabella Rossellini, John Malkovich, das sind dann einfach so die Leute, mit denen man dann mal eben einen Film macht oder eben 2002 Dr. Zhivago oder Nackt mit Doris Dörri und Jürgen Vogel. Also es sind alles sehr erfolgreiche Filme, die auch medial ein großes Echo gefunden haben.
Ja.
Und in diese Zeit ungefähr passt dieses Interview. Also Frau Lara, wie beginnt ein Tag in Ihrem Leben?
Keine Ahnung, mit Frühstück oder was? Duschen, Frühstück, was sage ich denn da?
Ich stehe so gegen 7:30 auf meistens. Naja, manchmal auch 5 Minuten später. Ich lasse mich von meinem Handy wecken. Das hat diese Schlummerfunktion und manchmal drücke ich da 3-mal drauf. Hat sich das verändert? Bist du eine Snoozerin geblieben?
Nee, weil ich bin meistens vor dem Wecker wach. Aber 7:30 ist so, das wäre so, wenn ich jetzt nicht gerade am Ausmisten von allen Sachen bin, okay. Wäre 7:30 eigentlich immer noch eine ziemlich realistische Zeit, ja.
Ich glaube, der größte Cut zu damals, also wir reden von vor 23 Jahren, kommt jetzt.
Okay.
Denn dann wird gefragt, und dann geblieben sein wird die Antwort Kaffee. Und was war noch?
Kaffee.
Und?
Kuchen.
Zum Frühstück 2003. Zigarette.
Oh Gott. Ist
die ja, Zigarette. Natürlich. Kaffee und Zigarette, oh sagst Gott. Du? So. Den Kaffee mit Milch so, und Zucker, Bettina. Richtig süß. Kinderkaffee. Rauchen ist schrecklich. Als ja. erstes am Tag eine Zigarette anzuzünden, ist das Schlimmste, was man sich antun kann.
Das ist unglaublich. Aus zweierlei Gründen ist es unglaublich, dass du das gerade vorgelesen hast. Der erste Grund ist, ich habe natürlich mehrmals gegen das Rauchen angekämpft, aber tatsächlich erfolgreich bin ich jetzt. Und zwar seit genau, ich glaube, heute sind es 77 Tage. So.
Ach, wirklich so kurz erst?
Ja, weil ich habe natürlich in den 9 Monaten, in denen ich schwanger war, habe ich nicht geraucht, aber es war nicht einfach. Und es war wirklich nicht einfach, es war ein Struggle und ich habe so... Leider muss ich, auch wenn es unangenehm ist, manchmal muss man auch ehrlich sein, ich habe leider, nachdem ich Ben zur Welt gebracht habe, mich tatsächlich kurz aus dem Krankenhaus geschlichen. Ich habe erstmal eine geraucht.
Ja, das geht aber, das so. Darüber sprechen einfach viele nicht. Aber das machen ganz viele Leute. Also ganz ehrlich,
unangenehm.
Wirklich.
Ja, genau. Ist auch nicht so schlimm, weil Gott sei Dank Klopf auf Holz.
Und es ist ja auch noch ein Unterschied, ob du irgendwie 2 Packages pro Tag rauchst oder ob du es geschafft hast, das zu reduzieren. Das weiß ich jetzt nicht.
Ja, genau. Ich bin keine Kettenraucherin gewesen, aber ich bin doch eine durchgehend sehr starke Raucherin gewesen. Ich habe jeden Tag eine Schachtel in meinem Leben geraucht und das habe ich jetzt für 30 Jahre. Ich glaube, ich habe mit 16 angefangen zu rauchen und ich bin jetzt 46 und das hat mich jetzt 30 Jahre lang begleitet. Natürlich als ich schwanger war, war es ein großer Wunsch von mir, war aber auch nicht klar war, dass ich der erfüllen würde. Dann war das so besonders, als dann Ben wirklich auf der Welt war, dass ich natürlich dachte, ich will auf keinen Fall eine rauchende Mutter sein. Das habe ich aber nicht geschafft und dann jetzt in den letzten Jahren habe ich alles mögliche. Ich habe hier Vaping oder wie auch immer und ich habe auch diese andere Ding da geraucht, was keine Asche mehr produziert und so. Wenn man, glaube ich, von außen drauf geguckt hat, hat man da durchaus was Obsessives hintergesehen bei mir. Und es war sehr, sehr schwer und ist sehr schwer für mich. Und heute ist Tag 77.
Wow.
Ohne wirklich gar nichts. Also nicht mit milderem Rauchen, was ja diese ganzen Super. Anderen Sachen versprechen, sondern einfach weg.
Okay. Und danke. Weil ich wusste nicht, du siehst so frisch aus, also auf jeden Fall hast du, glaube ich, Glück, genetisch wie auch immer, also dass man sieht dir so viel Rauchen so lange nicht an.
Ja. Schreckliche Sucht.
Aber ich merke einfach, wie wichtig es ist, stellvertretend, also ich habe auch sehr, sehr lange geraucht und ich rauche jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahre nicht mehr, aber ich sehe das ja auch auf Partys. Auf die ich gar nicht mehr eingeladen werde, wie ich gerade, aber früher habe ich das.
Aber wir werden Weihnachten dieses Jahr wieder zur gleichen Party gehen, Bettina. Ja, und da freue ich mich jetzt schon drauf.
Ich mich auch. Nein, aber wann immer, finde ich, ich eingeladen werde zu einem Essen oder zu einer Party dann doch, es finden sich vielleicht noch nicht um 8, wenn ich komme, und zwar pünktlich um 8. Nein, aber so gegen 11, wenn die Leute dann schon den ersten Schwips haben oder so, dann fragen die ersten die anderen nach Zigaretten und spätestens um 23.30 Uhr sieht es so aus, dass in der Küche, egal wie groß oder klein sie ist, immer so 12 Leute stehen, die rauchen und man sagt, ach echt, du rauchst, naja, eigentlich nicht, aber so. Und ich glaube, die Menschen würden sich, ich will das Rauchen überhaupt nicht glorifizieren, wirklich nicht. Wir tun vieles, was uns nicht gut tut. Ich denke nur, es würde uns auch gut tun, wenn Menschen damit eben etwas ehrlicher auch umgehen würden. Und ich weiß auch, dass es gerade auch wieder so ein Mutterding ist, dass viele Mütter ein unglaublich schlechtes Gewissen wegen so vieler Dinge haben.
Aber ich sag dir mal, ich habe zum Beispiel immer zu Sam gesagt, ich werde mich nicht verstecken vor meinem Kind. Wir können nicht jedes Mal, wenn ich einen rauchen gehe, gehe ich da um die Ecke oder so. Ich lüge mein Kind nicht an, weil er ist nämlich immer um die Ecke gegangen. Und dann habe ich gesagt, das ist ja total in Ordnung. Sam ist auch eher so ein Gelegenheitsraucher, der ist es wurscht, ob welche da sind oder nicht. Aber ich habe irgendwie gedacht, ich kann da nicht lügen, aber es hat im Nachhinein noch für viel Stoff gesorgt auch und Zunder so bei uns zu Hause zwischen
ja
Ben und mir, weil so ein Kind natürlich logischerweise nicht versteht, wie um alles in der Welt. Und früher, glaube ich, ging das erst noch, aber seitdem auf der Packung draufsteht, die dann auf dem Küchentisch liegt, Rauchen ist tödlich oder kann tödlich sein oder was auch immer. Sobald das Kind lesen kann und den Satz liest, meins auf jeden Fall stand da und hat gesagt, sag mal, bist du verrückt?
Ja, so. Also im Kind, finde ich, ist am entwaffnendsten, wenn man versucht, selbst Argumente fürs Rauchen zu finden. Ja. Das ging mir damals mit meinem kleinen Patenkind so, die sagte dann, okay, was und warum machst du das so gerne? Und da habe ich so gedacht, ja, warum mache ich das so gerne? Also wenn es jetzt wenigstens, also wenn es Cannabis wäre, ich würde sagen, also vertrage ich nicht, aber wenn ich es, dann würde ich sagen, ja, weil ich da so einen Rausch habe oder so, ne, dann wüsste man ja wenigstens. Und das Rauchen ist ja kein in dem Sinne spürbarer Rausch, außer also eher als ich mal eine Zeit lang nicht geraucht habe und dann wieder angefangen habe, habe ich gemerkt, was das mit meinem Körper macht, weil eine einzige Zigarette dazu geführt hat, dass ich nach 2-3 Zügen mich sofort auf den Boden legen musste, weil mein ganzer Kreislauf weggeknallt ist. Ne? Und was mir geholfen hat, ist, es bringt nichts für jemand anders aufzuhören. Entweder du hast selbst den Wunsch, es zu tun.
Ja.
Und dann versuche es durchzuziehen und sonst muss man
es genießen. Und das war mein großes Dilemma in diesen 30 Jahren oder nicht ganz 30 Jahre, aber ich würde mal sagen, über 20 davon habe ich mich jeden Abend, also ich habe jeden Tag meine Schachtel geraucht und habe mich jeden Abend persönlich dafür fertig gemacht. Genau wie in dem Interview übrigens, aber darf ich kurz was dazu sagen?
Ja,
ich habe letztes Jahr einen Film gedreht mit meinem Mann. Und ich darf den Titel dieses Films, ich muss den Film The Mystery Project nennen,
okay.
Aber es ist ein Film, wir haben das Endresultat schon gesehen, mit einem Regisseur, den wir wirklich für einen Genie halten, einen Engländer, Ben Wheatley.
War das nicht der mit dem Swedish Suicide?
Genau. Oh Gott, das heißt bestimmt nicht Swedish Suicide, aber wir werden das eruieren. Egal, Sie wissen ja, was gemeint ist, wenn Sie zugehört haben, aufmerksam von der ersten Sekunde an. Und der Film ist genial geworden. Der Film, aber es ist so ein Film, der könnte, also es könnte auch sein, dass Leute aufstehen und gehen, aber also es ist so
ein Experiment.
Ein Experiment. Und für uns ist es die Liebeserklärung an ein Kino und an Film als Kunstform, wie es sie in der heutigen Zeit kaum noch anzutreffen gibt. Deswegen dürfen wir auch den Titel dieses Films nicht nennen.
Ab wann denn? Ab wann dürftest du darüber sprechen?
Weiß ich nicht, weil die wollen zum Beispiel auch Secret Screenings machen. Ich weiß, dass der jetzt bei allen Festivals inklusive Cannes gerade in der Einreichung ist. Und ich weiß, dass Cannes, die sehr schnell im Nein sagen sind, das weiß ich aus eigener Erfahrung, und eigentlich in den letzten Jahren immer Nein, Nein, Nein sofort geschrieben haben.
Du warst da auch mal in der Jury, ne?
Ich war da auch mal in der Jury bei dem wunderbaren Thierry Frémaux. Jedenfalls kriegen die natürlich so viele Filme. Aber sie haben noch nicht
Nein gesagt.
Klopf, klopf, klopf. Sie haben noch nicht Nein gesagt zu, zu Mystery. Anyway, ich habe eine Szene in diesem Film, in der ich als meine Figur heißt Harlan und der coolste Name, den ich je hatte als in einer Rolle, Aklima.
Mhm.
Ich spiele Aklima.
Mhm.
Und Aklima sagt zu Harlan auf Englisch, I know it's awful, awful, it's such a bad habit, and nobody should be allowed to smoke. Also so ähnlich wie der Wortlaut,
weiß,
den du
furchtbar
gerade vorgelesen
niemand
hast.
Sollte eigentlich rauchen dürfen.
Schrecklich.
Ja, es ist furchtbar.
Genau. Also genau so, wie du es da gerade vorgelesen hast. Und der Regisseur hat mich diesen Satz so oft sagen hören, privat, dass er mir den als Aklima zugeschustert hat.
Ach, wie lustig. Und schau, und so lange gibt es ihn schon.
So schrecklich.
Ja. So viel auch. Ich meine, es ist ja so ein Gehorsam, der gleich, niemand sollte das tun, niemand sollte seinen Tag so anfangen. Es ist schrecklich, sagst du als Antwort.
Ja,
ne?
Verrückt.
Ist furchtbar.
Verrückt, ne? Ja, aber genau so, und so hat sich verändert. Ja.
Und ich möchte noch an all diejenigen da draußen sagen, und dann klappen wir das Thema Rauchen auch zu, wenn Sie gerade versuchen aufzuhören oder wenn Sie es sich wirklich vornehmen sollten. Für mich war es so, als eingefleischte Raucherin, es kommen diese Momente, in denen du dir nicht vorstellen kannst, was jetzt geiler sein sollte als eine Zigarette. Es ist für jemanden, der nicht raucht, nicht nachvollziehbar, aber für Raucherinnen und Raucher ist es das, weil
absolut.
Du denkst, Sonnenuntergang oder jetzt ein Gin Tonic oder du sitzt mit einer Freundin oder du hast was besonders Schlimmes erlebt, was besonders Schönes erlebt und eigentlich ist es klar, das kann man gar nicht ohne so 30 Sekunden warten. Also das hat mir geholfen, dass ich gemerkt habe, dass dieses Ding, wenn diese Spanne, ich habe mir gesagt, okay, wenn das dann noch nicht vorbei ist, dann kann ich. Aber diese 30 Sekunden irgendwie hinzukriegen,
Sehr gut.
Danach war dieser schlimmste Jeeper war da erstmal vorbei. Mhm. Ich hätte es mir danach gestattet, aber es war in der Regel gar nicht nötig. Mhm. Und so ging es bei mir extrem unkompliziert.
Ich habe so ein Rauchentwöhnungsding, was einfach nur sieht aus wie eine Pfeife, wie eine Trillerpfeife, kleiner. Aber es ist nur Luft. Es ist eben kein Vape und kein Nix, sondern es ist einfach so zum Transziehen und da ist ein bisschen Widerstand drin. Ist auch eine super Sache. So.
Gut, bevor wir in die nächste Musik gehen, etwas verspätet noch der nächste Satz des Interviews. Und dann, also was machst du, nachdem du dir die Zigarette angezündet hast?
Noch eine.
Mache ich mir einen Plan, was ich den Tag über vorhabe, welche Faxe ich beantworten muss.
Das ist natürlich genial. Super.
So, jetzt hören wir People Everywhere. Kuran Bin, was ist das?
Super, ja, pass auf, super gut.
In meinem einfachen Denken glaube ich ja, dass du auf die Frage, woher kriegst du neue Musik, immer sagst, Mensch, ich bin auch mit einem Engländer verheiratet, der weiß, der kennt die coolste Musik, der weiß immer, wo gute Musik herkommt und von Radio 1. Und wie lautet deine Antwort?
Genau so.
Danke. Nein, ist es wirklich dein Mann Sam, der dir neue Musik, woher kommt dieser Song, den wir jetzt gerade gehört haben?
Ja, der kommt tatsächlich von Sam.
Ah ja.
Ja, der kommt tatsächlich von Sam und das war, also wir haben immer, wir lieben jeder natürlich, aber wir lieben Urlaub.
Ach so, wirklich? Ja. Abgefahren. Gänsehaut.
Gänsehaut. So. Und wir lieben es, immer so ein Urlaubstape zu haben.
Was ist das Tolle an Urlaub? Ist es einfach nicht arbeiten zu müssen? Ist es raus aus den Ritualen? Ist es auch mal improvisieren zu müssen? Was ist es?
Ja, also wir brauchen nicht viel im Urlaub, aber wir sind die Sonne, wir sind gerne am Meer und wir sind einfach gerne da, wo nicht unser Briefkasten ist und wo man raus und losgelöst und wo man sofort sich so einen neuen Alltag baut. Der geht meistens auch sehr früh los bei uns im Urlaub. Also wir sind oftmals die Ersten am Strand zum Beispiel.
Und dann werden gleich schon mal die Handtücher schon mal auf die liegen. Wir sind die Ersten am Strand,
so
das klingt danach.
Naja, also wir müssen ja nicht mehr die Handtuche auf die Liege machen, nur im Hotel. Aber da sind wir meistens nicht. Mhm. Wir machen meistens keinen Urlaub mehr im Hotel, sondern mieten meistens irgendwie ein Haus, wenn wir können. Du kopierst die Strandliege. Und dann kommt natürlich auch schon gleich zu früher Stunde jemand.
Für die musst du ja auch zahlen,
genau.
Ja, na klar.
Aber dann weißt du wenigstens irgendwie, du musst nicht zwischen 10 Millionen anderen Handtüchern liegen. Irgendwie.
Ja.
So. Jedenfalls, wir gehen dann meistens auch, wenn die Millionen Handtücher dann endlich da sind, dann sind wir meistens schon mit der ersten Hälfte des Tages durch. Jedenfalls lieben wir es, immer dann bestimmte, wie bei jedem Urlaub anders, bestimmte Tapes und immer wieder die gleichen Songs zu hören.
Ihr habt euch kennengelernt 2007 bei dem Dreh oder beziehungsweise 2007 kam der Film raus. Dann habt ihr euch wahrscheinlich 2006 kennengelernt bei dem Dreh für den Film Control.
Genau.
Über Joy Division von Anton Corbijn, dem Fotografen, der hier auch schon mal zu Gast war.
Cool. Ahnung,
super interessanter Typ, Fotograf und eben hat dann Regie gemacht. Ne?
Ja, wie cool, ja.
Und als du ein Foto auch da, so geht die mehr, als du ein Foto von Sam damals gesehen hast, war das noch so, ja, okay.
Ja, genau.
Und ich weiß nicht, ob du dich da in ihn verschossen hast, aber er hat bei einer der Proben angefangen zu singen.
Genau, also ja, verschossen habe ich mich schon vorher und er auch. Aber als er dann gesungen hat, als ich ihn das erste Mal habe singen hören, habe ich danach tatsächlich, da schließt sich wieder der Kreis, etwas getan, was ich noch nie vorher und nie danach gemacht habe. Ich habe meinen Vater angerufen und habe gesagt, dieser junge Schauspieler hier ist absolut genial. Ich habe sowas noch nie gesehen. Da habe ich gesagt, habe ich vorher nie gemacht. Ich habe natürlich meinen Eltern dann irgendwann immer erzählt, was so los ist bei den Dreharbeiten, aber dass ich meinen Vater anrufe, um ihm zu sagen, dass ich Zeugin werde eines genialen jungen Mannes, das war tatsächlich einmalig. Ja. Und verliebt in ihn habe ich mich wenige Stunden zuvor sozusagen, als ich auf der Suche nach irgendjemandem von der Produktion war. Ich bin mit einem Fahrer von London nach Nottingham gefahren, bin da angekommen mit meinem Rollkoffer und da war kein Schwein. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein, ich muss doch irgendwo jemand sein. Ich stand auf so einem Fabrikgelände in Nottingham, irgendwie habe 1000 Türen aufgemacht, nirgendwo war jemand. Dann habe ich meine Agentin angerufen, meine Englische, und habe gesagt, also Wenn jetzt
What
nicht,
the fuck?
Ja, wenn jetzt hier in der nächsten Stunde
Adventskalender gelandet.
Wenn in der nächsten Stunde keiner kommt, dann nehme ich den Zug zurück nach London. Dann können die ihren. Ach so, weil, ja genau, ich war so ein bisschen zickig schon aufgeladen, weil die Kommunikation vorher schon mit der Produktion eine riesen Komplikation, ja. Und das hat mich alles genervt und das war ja so der Beweis oder auch noch, dann komme ich da vor Ort an und dann ist da keiner, um irgendwie zu sagen, ah, hi, na, also wie wenn ich...
Bestellt und nicht abgeholt.
Und dann habe ich eine riesen Tür aufgemacht und da saßen Anton Corbijn und die vier Schauspieler und der erste, der aufgestanden ist, dann habe ich zuerst Anton umarmt und lustigerweise sagt Sam immer, was natürlich knallsüß ist, sagt er immer, er war sofort eifersüchtig, als Anton und ich uns umarmt haben. Ja, es war cool. Und habe ich nur so aus dem Augenwinkel gesehen, er ist sowieso die Orgelspieler. Er ist als erster aufgestanden von einem, da habe ich schon gesehen, wie groß und so der ist irgendwie. Und alle anderen sind dann hinterher aufgestanden, weil sie ihn nachgemacht haben oder sich dann verpflichtet gefühlt haben oder was auch immer. Und ich schwöre bei Gott, bevor sich unsere Hände berührt haben, um guten Tag
gab's diesen blauen
zu sagen,
Blitz.
waren wir beide schon verloren.
Oh.
Wirklich, verrückt.
Und ich bin jetzt auch nicht die Erste, die es feststellen würde, sondern in vielen auch Bewegtbild-Interviews wirst du darauf angesprochen, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass du immer noch ziemlich verknallt bist. Also dass dieses Verliebtsein und dass eine Ehe, die jetzt ja auch schon 2009 habt ihr, glaube ich, geheiratet.
Genau, ja.
Also ist jetzt ja auch schon eine Weile.
Und nächstes Jahr sind wir 20 Jahre. Es ist genau, ist diese Geschichte, dieser Moment in Nottingham genau 20 Jahre her. Also ist es wirklich so, wie soll ich sagen, also in 20 Jahren erlebt man natürlich, wir haben krasse Sachen miteinander erlebt, wir haben auch krasse Entwicklungen miteinander durchgemacht, wir haben
Ist er dann nach Berlin gezogen, muss man sagen, für ihn ist das ein größerer Wechsel gewesen, was seine Lebensgewohnheiten angeht, als für dich.
Total.
Würdest du sagen, dass das, was euch das stärkste Fundament gibt, abgesehen von einem gemeinsamen Kind sicherlich, ist eine Gemeinsamkeit oder eine Unterschiedlichkeit?
Eine Gemeinsamkeit, absolut.
Gut.
Also wirklich, was uns getragen hat durch schwierigere Zeiten, durch schwierigere Jahre, durch krasse Entscheidungen, durch einfach Leben, wie es passiert, wie es uns allen passiert, war tatsächlich als Fundament die Liebe. Tatsache. Also auch in sehr schwierigen Momenten habe ich immer das Gefühl gehabt, sehr von diesem Menschen geliebt zu werden und umgekehrt. Und das ist doch wirklich Wahnsinn. Das ist
Schön.
Doch echt ein Geschenk.
Ja. Zwei Songs stehen jetzt noch aus, da okay. Wir aber uns so lange unterhalten haben, können wir nicht beide ausspielen. Jetzt darfst du entscheiden, welchen wir nur anspielen und welchen wir ausspielen. Wir haben da Harvest Moon von Neil Young und wir haben
Dreams
von Fleetwood Mac.
Gesundheit. Wir spielen aus Dreams von Fleetwood Mac
und spielen an Neil Young Harvest Moon.
Und
wofür steht dieses Lied, Harvest Moon?
Das kenne ich noch gar nicht so lange. Tatsächlich habe ich es gehört und es hat mich einfach tief berührt sofort. Es ist ein wunderschöner Song.
So, das war der kurze Neil Young, Harvest Moon, mitgebracht von Alexandra Maria Lara. Und rausgehen, das ist jetzt unser letzter Gesprächspart, möchte ich schon mit diesem, als es bei dir eben losging, wir sprachen von dieser Zeit, 2002, 2001, 2003, mit diesem irren Tempo, du bekommst die abgefahrensten Angebote, die TV Today hat geschrieben, das Supergirl, sie sieht aus wie eine Puppe, ist aber ein knallharter Profi. Dieses Mädchen ist eine Zuckerpuppe, werden sie sagen, eine, die man beschützen muss. Dann wirst du gewählt zur Woman of the Year.
Ja,
du wirst gewählt zur Superwoman of the Year.
Ja,
ein Jahr später wirst du gewählt zur schönsten Frau Deutschlands. Ja. 2004, muss man dazu sagen, war noch dazwischen dieser Film, der auch noch mal ganz viel verändert hat, der dem Ganzen auch noch mal so einen Schub gegeben hat, nämlich Der Untergang von Oliver Hirschbiegel in der Regie. Da hast du Traudel Jung gespielt, die Sekretärin von Adolf Hitler. Mhm. Ein unglaublich wichtiger und interessanter und guter Film, finde ich.
Finde ich auch, ja.
Seinem eigenen Leben dann dabei zuzusehen, dass es so Fahrt aufnimmt. Also ich könnte mir vorstellen, egal wie solide oder mit was für tollen Eltern du aufgewachsen bist und wie sehr dann auch vielleicht Freunde zwischendurch ein Korrektiv sein können, man kann sich ja dann auch gar nicht mehr mit so vielen Leuten austauschen, weil es so viele Leute nicht gibt, die dasselbe erlebt haben.
Nee, das stimmt. Das ist eine Insel, ja.
So, wie also bist du über mit dieser Insel und mit dieser Außenwahrnehmung auch, dass alle plötzlich, du kommst ja dann auch nirgendwo hin als jemand, den man erstmal kennenlernen muss, sondern egal wo du hinkommst, du bist dann schon jemand, irgendjemand schrieb, ich glaube, die Park Avenue schrieb in einem Porträt über dich, die weltbekannteste Deutsche.
Ja,
also absurd. Das verrückt. Ist ja einerseits sehr spannend, kann ich mir vorstellen, andererseits aber auch anstrengend.
Also es muss anstrengend gewesen sein. Es sind so viele Sachen gleichzeitig, ja. Es ist unglaublich, unfassbar. Gleichzeitig war jeder Tag auch ein ganz normaler Tag im Sinne von,
weißt du, Zähne putzen, Faxe beantworten.
Also, so, genau, eine Zigarette rauchen zwischendurch. Aber eben auch natürlich Neid oder bestimmt auch in mir, dass so ein schönes Gefühl jetzt irgendwie nicht ewig angehalten hat oder so. Wenn mir was Tolles passiert ist, wenn ich ein unglaubliches Angebot bekommen habe oder so, gab es jetzt nicht eine große Menge an Menschen, die sich wahnsinnig mit mir gefreut hätten oder so. Es war nichts, was man teilen konnte. Mhm. Ich konnte das nicht teilen. Und dann bist du ständig natürlich irgendwie damit beschäftigt, auch zu beweisen, dass du auf all das gar nichts gibst. Ja, oder dass es zwar ganz schön ist, aber dass man trotzdem, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, so, dann spüre ich förmlich den Druck, den das auch, gerade wenn man, glaube ich, damit cool bleiben will irgendwie und auch bei mir ja auch immer gut, ich glaube, das ist auch etwas, was die Menschen verbindet, dieses gemocht und geliebt werden wollen irgendwie, aber
alle.
Bei Schauspielern, alle, glaube ich auch. Ich glaube das auch.
Natürlich.
Und dann ist es natürlich, bist du immer am Beweisen sozusagen, dass du trotz dieser ganzen Superlative und Adjektive, die natürlich, also ich habe natürlich nie gedacht, ich bin die schönste Frau der Welt und ich habe natürlich auch nie gedacht, ich bin irgendwie und auch gerade aufs Schauspiel bezogen irgendwie, hat man mir durchaus irgendwie, gab es ja dann auch immer dieses Rehauge, war für mich ein
Rehauge, ja, weil du zu hübsch, ne? Viele fanden dich einfach zu hübsch, um davon abstrahieren zu
genau,
wollen.
Genau, was ja auch immer so ein bisschen damit einhergeht, denken die dann auch, dass ich Talent habe oder denken die nur, es ist irgendwie, oder was denken die eigentlich und ist es doch eigentlich auch ganz schön, was mir passiert, warum kann sich keiner so richtig, also es war ein Potpourri gemischt mit einer Sprachlosigkeit und Ungläubigkeit meinerseits, dass ich das alles so erleben darf, ein Traum. Ja.
Aber was, und das ist ja, was ja schön ist und was nicht typisch ist für eine Schauspielerin oder Schauspielerbiografie, ist, dass du so eine Konstante einfach hast in deinem Leben. Ne? Also Jördis Triebel war unlängst da, für die gilt das auch. Also das
total.
Sind einfach, dass ihr.
Das merke ich auch sofort, wenn ich, also Jördis ist zum Beispiel so eine Kollegin, das weiß ich auch, da kommt man zusammen und ist sofort aus demselben Holz geschnitzt. Sozusagen.
Aber ich kann mir eben auch vorstellen, und das spricht nicht für und nicht gegen eine Person, aber wir wissen nach wie vor, dass die Situation von Schauspielerinnen und Schauspielern zu, sagen wir mal, 90% können nicht von diesem Beruf leben. Das ist einfach
so. Ich weiß, absolut. Ja.
Und müssen versuchen, sich durch Schauspielunterricht oder durch andere Jobs irgendwie über Wasser zu halten. Und mit Fortschritt der KI wird das sicherlich nicht einfacher, sondern im Gegenteil. Auch Synchron fällt dann für viele weg als Job. Also da muss man schon genauer hinschauen und darf da nichts glorifizieren. Und da kann ich mir eben auch vorstellen, dass es bei aller Freude, die man auch dir gegenüber hat, als Freundin, als Kollegin, ne, wenn man dann sieht, dass Menschen auf so einem Level so konstant erfolgreich bleiben und nicht nur Projekte kriegen, sondern auch noch tolle Projekte, dass es einem schon vielleicht schwerfällt zu sagen, ja, ich freue mich für dich.
Ja, jetzt alles nicht mehr so schlimm. Oh. Jetzt mit 46 ist alles nicht mehr so schlimm. Aber damals, ey, das war schon auch irgendwie, und dann war es halt immer dieses so, unbedingt dem Gegenüber irgendwie auch zeigen, dass man selber da einen ganz normalen Blick drauf hat. So.
Worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, weil du dieses Amt unlängst abgegeben hast nach 3 Jahren. Du warst Präsidentin der Deutschen Filmakademie und das ist so, ne, dann rotiert man, dann gibt es jemand anders so.
Genau.
Dir liegt schon noch am Herzen, auf den Filmpreis hinzuweisen.
So, ich muss auf den Filmpreis hinweisen. Also erstens, die 3 Jahre waren eine unglaubliche Bereicherung. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und jetzt ist es auch gut so, wie es ist. Und jetzt freue ich mich wahnsinnig am 9. Mai einfach nur so zum Filmpreis gehen zu dürfen. Was heißt einfach nur so? Ich gehe nicht einfach nur so hin, sondern ich muss nicht mehr mit Florian Geilenberger die Eröffnungsrede halten. Das darf in diesem Jahr die wunderbare Vicky Kriebs machen. Ein bisschen werde ich da auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge sitzen. Aber vor allen ist mein Mann unglaublicherweise für 2 Filme nominiert. Schön. In der Kategorie beste männliche Hauptrolle für seinen Film Cranko, für seine Leistung in Cranko und für einen Film, der, glaube ich, auch im Mai starten wird, der heißt Islands von Jan-Ole Gerster. Und er ist einfach, genau wie ich es damals schon meinem Vater am Telefon gesagt hatte, tatsächlich einfach ein cooler Typ, ein wahnsinnig warmer, netter Mensch und vor allen Dingen einfach ein genialer Schauspieler. Und deswegen ist es ausnahmsweise auch mal genau richtig so.
Ja. Shoutout an Sam, der auch gerne mal vorbeikommen kann.
Ja, schön. Super, das macht er gerne. Ja.
Also, es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank, dich auf diese Weise kennenzulernen. Und wir gehen jetzt raus mit Dreams. Fleetwood Mac, gibst du uns dazu noch ein Stichwort?
Ja, unbedingt. Also erstmal vielen Dank an dich. Das hat mir riesig viel Spaß gemacht. Also Wahnsinn, wie du einen da durchführst. Ist unglaublich. Und Dreams von Fleetwood Mac, ja, an seine Träume glauben, an seinen Träumen festhalten. Dreams ist ein Song, den ich immer spiele.
Träume, ja, na klar. Träume. Was ist, wir haben mit Regie. Was denkst du, wann ist es soweit?
Ich denke, in den nächsten 5 Jahren.
Ja?
Ja. Das könnte theoretisch in 8 Monaten losgehen, aber eventuell auch erst in 2,5 Jahren. So.
Wäre das denn überhaupt, habe ich die richtige Schlussfolgerung getroffen? Also wäre das überhaupt ein Traum oder gibt es was anderes?
Doch, es ist mein Traum und ich trage auch Geschichten in mir, die bis zum heutigen Tag noch keine konkrete Form angenommen haben. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, ich bin in so einem Moment in meinem Leben angekommen, wo es total wichtig ist, nach allem, auch was du mir jetzt gerade, woran du mich nochmal erinnert hast durch dieses, weil man denkt ja selber nicht täglich über sowas nach. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, in meinem Leben ist es jetzt gerade wichtig, dass ich an die frische Luft gehe, laufen gehe, mein Haus ausmiste und Zeit mit meinem Sohn verbringe und meinen Mann bei seinem Dreh unterstütze und Zeit mit meiner Mama verbringe und mich nicht hetze in diesem 30-jährigen Wahnsinn, den ich da erleben durfte, diesem Traum, Dreams, dass es okay ist, wenn ich mal ganz stinknormale Sachen mache. Ja.
Was für ein rundes, gutes Ende. Vielen herzlichen Dank und schönen Tag noch. Tschüss. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.